Jeder Mensch hat so seine gewissen Abneigungen und auch seine Vorlieben. Ich bin sicher, jeder von euch weiß, von was ich rede. Was ich überhaupt nicht mag und was mich absolut frustriert, sind Flecken. Flecken auf der Tischdecke können mich herausfordern. Flecken auf meinem Hemd, auf meiner Hose, noch mehr herausfordern. Und die Hermine hat schon mal gesagt, ich hätte eine Fleckenphobie. Es wäre für mich also ein äußerst schlechter Tag, wenn ich heute Morgen mein Bestes vor dem Spiegel gegeben hätte, um frisch und sauber vor euch hier zu erscheinen. Das Hemd sitzt, die Krawatte auch, hoffentlich. Das Parfüm ist aufgetragen. Und dann komme ich in den Saal und jemand würde zu mir sagen, wie siehst du denn eigentlich aus? Dein Hemd, es hat diese weißen Flecken, das ist doch ganz bekleckert. Und du riechst so widerlich. Du stinkst. Man kann es ja kaum aushalten neben dir. Igitt. Ein äußerst schlechter Tag wäre es auch für Jeshua, den Sohn Jotzadaks, gewesen. Dieser Mann, der damals mit Zerubabel aus Babylon zurückgekehrt war und zur Zeit des Wiederaufbaus des Tempels den hohepriesterlichen Dienst verrichten sollte. Jeshua, ein sehr gesetzter, nüchterner Mann, nicht unbedingt ein nervöser Typ, aber an diesem besonderen Tag war auch er aufgeregt, denn es war ein besonderer Tag. Und so hatte er seine Haut so lange gewaschen, bis sie fast rau geworden war. Seine Kleider, obwohl sie ganz neu waren, wurden trotzdem einige Male gewaschen. Alles war durchdacht, alles geordnet und vorbereitet. Nichts dürfte schiefgehen an diesem Tag, denn es war ein ganz besonderer Tag. Es war der Tag, an dem Jeshua, der Hohepriester, das Volk zur Anbetung führen sollte. Als die wütende Armee Nebukadnezars einige Jahrzehnte zuvor den Tempel in Jerusalem zerstört hatten, da war bei vielen Überlebenden jede Hoffnung geschwunden, die Zukunft mitsamt allen ihren Verheißungen schien wie so in Dampf sich aufzulösen. Doch nun waren sie zurückgekehrt. Es gab einen neuen Tempel in Jerusalem. Zwar war dieser viel bescheidener als der vorige, aber er war fertig und der Gottesdienst konnte wieder aufgenommen werden. Die Sänger und die Spieler hatten geübt, das Volk hatte sich vorbereitet, aber keiner wie Jeshua, der Hohepriester. Und ich kann mir vorstellen, lange bevor die ersten Sonnenstrahlen über dem Ölberg aufgingen, war Jeshua schon hellwach und im Gebet bereitete er sich auf seinen Dienst vor. Und dann legte er seine wunderschönen, seine makellosen, neuen, sauberen Kleider an, so wie wir das hier in einer Nachbildung sehen können. Und zur gegebenen Zeit umgeben von der Begeisterung des Volkes, begleitet von seinen Mitpriestern, betrat er den neuen Tempelhof. Und plötzlich Plötzlich war alles anders. Plötzlich wurde er verwandelt. Die ganze Szene wurde verwandelt. Auf einmal befand er sich nicht mehr in dem erst neu gebauten Tempel in Jerusalem, sondern war entrückt in himmlische Orte, in himmlische Hallen vor dem Thron Gottes. Und ähnlich wie Jesaja 200 Jahre vorher stand auch er nun vor dem Herrn der Heerscharen, Jahwe, dem König des Himmels. Und genauso wie Jesaja hatte auch er das Gefühl, als müsste er sofort vergehen. Jeschua schnappte nach Luft, schloss seine Augen, fiel auf sein Angesicht. Er befand sich auf unerklärliche Weise in der Stadt Gottes, ja vor dem Thron Gottes. Alles, was er zunächst hören konnte, war das Klopfen seines Herzens. Dann, auf einmal, vernahm er die Stimme eines himmlischen Wesens. Er wurde aufgefordert, aufzustehen. Später versuchte er zu verstehen, wieso er überhaupt das konnte, aufstehen, stehen in der Gegenwart des Schöpfers. Irgendwie war es doch möglich, aufzustehen, aber er wagte es nicht aufzuschauen, mit geschlossenen Augen stand er da. Und während er da stand, wurde ihm etwas furchtbar Schreckliches bewusst. Der Geruch von menschlichen Exkrementen stieg von seiner Kleidung auf. Jeschua traute sich nicht nach vorne zu schauen. Aber er riskierte doch einen verstohlenen Blick auf seine Kleidung. Der Blick hätte ihn fast wieder zu Boden gehauen. Sein schönes Priestergewand war voll gespritzt mit Dreck. Und hier stand er nun vor dem Thron Gottes. Wie konnte so etwas sein? Nie zuvor hatte er dieses Priestergewand getragen. Es war doch ganz neu. Und dazu hatte man es auch etliche Male gewaschen. Und überall dieser Dreck. Und dann der Gestank. Unfassbar, furchtbar, widerlich. Am liebsten hätte sich Jeschua irgendwo verkrochen. Am liebsten wäre er gleich gestorben. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Denn plötzlich vernahm er eine laute, eine furchterregende Stimme. Er wagte einen Blick zu seiner rechten Seite und sah ein leuchtendes Wesen. Für einen Augenblick schien dieses Wesen das schönste und strahlendste Geschöpf zu sein, das man sich überhaupt in seinen Träumen vorstellen konnte. Aber als es anfing zu reden, wurde sein Gesicht so abscheulich und abstoßend und schrecklich, wie man es kaum in den schlimmsten Albträumen erlebt. Dann hörte der Priester die Worte, aber noch schlimmer als die Worte war das furchtbare, das spöttische, hasserfüllte, abscheuliche Lachen, diese blendende Gestalt, dieses widerliche, lachende Wesen, war der Widersacher selbst, Satan. Dieser ist dein Priester, spottete er. Schau ihn dir an, er ist befleckt mit Dreck. Das laute, spöttische Lachen, das nach dieser Anklage folgte, das klang wie der furchtbarste Donner in einem kräftigen Gewitter. Aber das Schlimmste war, dass der Ankläger recht hatte. In diesem Fall musste der Vater der Lügen keine Täuschung vornehmen. Jeschua hatte verdreckte, schmutzige Kleider. Und dann hörte Jeschua eine andere Stimme. Diese Stimme war nicht laut. Und doch hatte sie die Kraft, Berge zu erschüttern oder noch besser gesagt, Berge zu erschaffen. Die andere Stimme hatte Autorität. Sie hatte himmlische Autorität. Jeschua konnte kaum glauben, was er hörte. Die Worte dieser zweiten Stimme waren nicht gegen ihn gerichtet, sondern galten dem Ankläger. Der Herr wird dir das Wort verbieten, Satan. Er wird dich zurechtweisen. Diese Stimme sprach zur Verteidigung des Priesters. Jeschua konnte nicht anders, er musste verstohlen in die Richtung schauen, von wo die Stimme kam. Die Person, die sie aussprach, war ein herrliches, ein leuchtendes, ein strahlendes, ein schönes Wesen. Es war der Engel Jahwes. Die zweite Person der Gottheit, die würdevoll vor dem Thron stand und mit absoluter Autorität den Widersacher rügte. Und dann anschließend liebevoll von Jerusalem und voller Mitleid von ihm selbst redete. Und während er redete, da wurde der Widersacher immer kleiner, bis er endlich ganz wegschlich und verschwand. Plötzlich war der Priester umgeben von vielen Engelwesen. Bis zu diesem Augenblick hatte er sie gar nicht wahrgenommen. Eigentlich ein nicht ungewöhnliches Phänomen für Engel Gottes. Sie sind da und wir nehmen sie nicht wahr. Und wieder redete der Engel des Herrn. Liebevoll, ja zärtlich ordnete er an, dass man dem Priester die verdreckten, stinkigen Kleider ausziehen soll. Dann wurde sanft wie der Tau an den Blättern der Blumen jede Verunreinigung gereinigt. Und schon wieder sprach der Engel des Herrn mit einer einmaligen, wunderschön klingenden Stimme. Siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Festkleider anziehen. Und während die Engel den Priester mit neuen Kleidern bekleideten, hörte man noch eine letzte Stimme. Es war die Stimme dessen, der diese Szene in einer Vision sah. Es war die Stimme des Propheten Zacharias. Inmitten seines offenbarenden Traumes schrie er heraus: Und vergesst nicht den Priester, den sauberen Kopfbund, den Turban, aufzusetzen. Nun war Jeschua, der Hohepriester, bereit, sein Volk in die Anbetung zu führen. Liebe Geschwister, die Szene, die ich versucht habe, mit eigenen Worten etwas auszumalen und zu beschreiben, finden wir aufgezeichnet im Propheten Zacharia Kapitel 3. Lasst uns die Verse 1 bis 5 lesen. Jetzt ließ er mich den Hohepriester Jeschua sehen, der vor dem Engel Jahwes stand, während sich der Satan rechts neben ihn stellte, um ihn anzuklagen. Übrigens, ich persönlich glaube, dass diese Bezeichnung Engel Jahwes eine starke Beschreibung der zweiten Person der Gottheit ist, eine Erscheinung des Christus im Alten Testament vor seiner Menschwerdung. Da gibt es einige Begründungen dafür, da können wir jetzt nicht eingehen, die Zeit reicht nicht. Vers 2. Doch Jahwe sagte zu ihm: Jahwe verbietet dir das Wort, Satan. Ja, er, der Jerusalem erwählt hat, verbietet dir das Wort. Ist dieser Mann hier nicht ein Holzscheit, das aus dem Feuer herausgerissen wurde? Als Jeschua nämlich so vor dem Engel Jahwe stand, hatte er Gewänder an, die vor Schmutz stanken. Dieser Ausdruck vor Schmutz, Stinken, ein Adjektiv, dessen Wortwurzel im Hebräischen eigentlich menschliches Exkrement bedeutet. Es ist das abstoßendste, widerlichste Wort, das für Schmutz verwendet wird. Vers 4. Da sagte der Engel Jahwes zu dem vor ihm stehenden Engel: Zieht ihm die schmutzigen Gewänder aus, und zu Jeschua gewandt: Hiermit nehme ich die Schuld von dir weg und kleide dich in Festgewändern ein. Da sagte ich, damit ist Zacharja gemeint: Setzt ihm doch auch den reinen Kopfbund auf. Sie taten es und kleideten ihn neu ein. Der Engel Jahwes stand dabei. Dieses prophetische Wort, es beschreibt eigentlich Israels innere Reinigung von der Sünde und seine Wiederherstellung als priesterliche Nation. Wenn wir jetzt diese Verse wörtlich, das heißt in ihrer prophetischen Bedeutung auslegen würden, dann würden unser Blick zunächst auf Golgatha gelenkt, denn dort wurde die Sünde des Landes, des Volks in einem einzigen Tag entfernt, wie das später in Vers 9 heißt. Zacharja 3 spricht aber auch von der Wiederherstellung des Volkes Israel, wenn der Messias wiederkommt, wenn sie ihn erkennen. Möchte diese Verse nicht in ihrer endzeitlichen Bedeutung auslegen, aber ich glaube, dass dieses Wort Gottes uns mit sehr eindringlichen Bildern und einer starken Sprache veranschaulicht, warum auch wir als neutestamentliche Priester vor unseren Gott treten und können und uns an ihm erfreuen dürfen, ihn anbeten können, sich an Gott erfreuen in der Schöpfung. Darum ging es vor 2 Wochen. Sich an ihm erfreuen in seinem Wort ging es vor 1 Woche. Heute stellen wir die Frage, wie können wir überhaupt uns an diesem Gott erfreuen? Wie ist das möglich, hier Gottesdienst zu feiern, ohne zu vergehen? Ohne dass das Ganze nur eine Farce wäre. Nun, der Apostel Petrus, er schreibt eindeutig, dass jeder wiedergeborene Christ ein Priester ist. Und aus diesem ungewöhnlichen Text möchte ich 3 Wahrheiten ableiten, die auch für uns wichtig sein können. Zunächst mal, wir dürfen Gott anbeten, auch wenn wir nicht vollkommen sind. Der Priester Jeschua hatte sich auf seinen Dienst der Anbetung im Tempel, auf diesen Gottesdienst, gründlich vorbereitet. Das steht zwar nicht in diesem Text, aber das steht außer Zweifel, denn wir wissen aus dem Ritualgesetz, welche Reinigungsvorbereitungen Gott von seinen Priestern forderte, bevor sie den Anbetungsdienst im Tempel tun durften. Jeschua hatte seine Kleider gewaschen. Er hatte sich auch innerlich vorbereitet, und trotzdem in dem Augenblick, als er vor die Heiligkeit Gottes trat, waren seine neuen reinen Kleider mit Dreck besudelt. Und ich denke, aus diesem Bild lässt sich ableiten, vor der Heiligkeit Gottes können wir mit nichts bestehen, was wir aus unserer eigenen Kraft bringen. Wir können auch noch so gut unser Image und unsere Frömmigkeit polieren. Wir können auch noch so schöne Lieder singen. Vor Gottes Heiligkeit werden unsere eigenen Kleider immer verschmutzt sein. Und dann steht da noch der Ankläger der Gläubigen, der alte Widersacher, der unser Versagen, unsere schwachen Punkte, unsere schlechten Gewohnheiten, unsere ichsüchtigen Launen, unsere faulen Ausreden, unsere Bitterkeit, unsere Heuchelei Gott vorhält. Liebe Geschwister, der Satan ist unser Verkläger, der uns Tag und Nacht unserem Vater verklagt. Das wissen wir übrigens auch aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 12. Sollen das deine erlösten Kinder sein? Die wollen dich anbeten. Sind das deine Priester? Die wollen Gottesdienst feiern. Eine jämmerliche Schar. Du erinnerst dich sicherlich, wie der eine dort mit seiner Frau und seinen Kindern letzte Woche in seinem Zorn umgegangen ist. Wie er laut wurde und verletzend. Und sie da drüben, sie hat immer noch nicht ihre Eifersucht überwunden. So wie man einen Kork nicht unter Wasser halten kann, so tauchen ihre Gefühle der Eifersucht und des Neids und des Hasses immer wieder auf. Und der eine da in der dritten Reihe, der hat letzte Woche auch wieder gelogen. Er soll dein Priester sein? Und sie dort, du weißt genau, wie gerne sie immer nur schlecht über andere redet. Und der da drüben ist immer noch bitter und hat nicht richtig vergeben, auch wenn er immer wieder meint, er hätte vergeben. Und die unsauberen sexuellen Gedanken, die so manche haben, kennst du auch? Sind das deine Priester? Ihre Priesterkleider stinken zum Himmel. So könnten die Worte unseres Anklägers klingen, wenn wir uns als Priesterschaft versammeln, um Gottesdienst zu feiern und Gott anzubeten. Und trotzdem dürfen wir zu unserem Vater kommen, so wie wir sind. Wir dürfen uns ihm nahen. Wir dürfen kommen, auch wenn wir nicht vollkommen sind. Das ist die gute Nachricht. Das ist Gnade. Wir werden in dieser Welt, die voll mit Dreck ist, uns immer wieder beschmutzen. Unser Versagen, unsere Schwachheit, die Erkenntnis, dass unser Fleisch, unsere Selbstzentriertheit uns immer wieder in die Falle lockt. Alle diese Dinge sind wie Ballast, der uns erdrückt. Und doch, glaube ich, hat Siebald recht, wenn er singt, Jesus, zu dir kann ich kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir erst nicht beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Oft meinen wir könnten Gott erst anbeten, wenn wir ihm bewiesen haben, dass wir stark sind und besser werden können. Wir denken, wir müssen, so wie wir das oft von Menschen tun, erst unser frommes Make-up aufsetzen, sonst können wir ihm nicht begegnen. Und dann sind unsere Gebete fromm ausgedacht und korrekt formuliert, aber unsere Worte drücken nicht wirklich das aus, wo wir stehen und wie es uns wirklich geht. Liebe Geschwister, wenn wir Kinder Gottes sind, dürfen wir zu unserem Vater kommen, wie wir sind. Warum können wir das? Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Wir dürfen uns Gott nahen, nicht aufgrund dessen, was wir tun oder getan haben, sondern auf der Grundlage dessen, was Jesus am Kreuz getan hat. Und das führt mich zu meinem zweiten Gedanken. Wir dürfen Gott anbeten, weil er unsere Sünden vergeben hat. In unserem Text haben wir gehört, wie dem Josua die dreckigen Kleider ausgezogen werden. Und dieses Ablegen der unsauberen Kleider ist ein Bild für die Sündenvergebung. Und unsere Sünden wurden vergeben an einem ganz bestimmten Tag, so wie der Sacharja im gleichen Kapitel in Vers 10 schreibt, an dem Tag, als Jesus, der Sohn Gottes, zwischen Himmel und Erde an einem Kreuz hing und der ganze Zorn Gottes, die gegen meine und deine Sünde gerichtet war, ihn traf. Wir finden in der Schrift immer wieder, wie unser Verhalten oder unser Charakter mit der Kleidung, die wir tragen, verglichen wird. So sagt zum Beispiel David, dass gottlose Menschen den Fluch wie ein Hemd anziehen. Und finde ich es sehr bemerkenswert, dass auch in dem Passionsbericht Kleider erwähnt werden. Bevor unser Herr Jesus ans Kreuz genagelt wurde, hat man ihm die Kleider ausgezogen. Und Johannes berichtet uns, dass die Soldaten seine Kleider teilten, aber das Gewand war ungeteilt, von oben an gewebt, in einem Stück. Es muss Jesus' bestes Stück gewesen sein. Vielleicht hat er es von seiner Mutter als Abschiedsgeschenk bekommen, als er das Elternhaus verließ. Das war damals so üblich in der jüdischen Tradition. Dieses Obergewand hatte keine Naht, von oben bis unten war es gewebt. Und wir fragen uns oft, wenn wir sowas lesen, ja, warum steht das eigentlich in der Bibel, so ein Detail? Was hat das für eine Bedeutung? Von oben angewebt. So wie dieses Gewand war der Charakter Jesu nahtlos, ausgeglichen, aus einem Guss. Jesus war wie sein Gewand, ununterbrochene Vollkommenheit und Sündlosigkeit. Doch als er ans Kreuz genagelt wurde, legte er sein Gewand nahtloser Vollkommenheit ab und zog unsere dreckigen, besudelten Kleider der Schmach an. Dort trug er die Schmach der Sünde. Und der Apostel Petrus spricht davon in 1. Petrus 3, Vers 18, auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte starb für die Ungerechten, um uns zu Gott hinführen zu können. Was war also die Kleidung Christi am Kreuz? Meine und deine Sünde. Er hat uns unser stinkiges, beflecktes Sündenkleid ausgezogen und es selbst getragen an das Kreuz. Und deshalb ist die gerechte Strafe für unsere Sünden für immer aufgehoben, weil Jesus bezahlt hat. Allein durch die Vergebung der Sünden kann ein Mensch vor Gott bestehen. Es gibt keinen anderen Weg, um inneren Frieden zu erfahren, als nur durch die totale Reinigung, die wir in Christus erfahren. Wir können also, wenn wir Gottes Kinder sind, unseren Vater im Himmel mit Freuden anbeten, auch wenn wir noch nicht vollkommen sind, weil Jesus für unsere Sünden, für unsere Unvollkommenheit bezahlt hat. Er hat uns wie dem Priester Jeschua in der Vision Zacharias unsere dreckigen, stinkigen Kleider ausgezogen. Er hat sogar diese Kleider selbst angezogen, als er für uns zur Sünde wurde und am Kreuz stellvertretend für uns starb. Er tat aber noch mehr. Er gab uns sogar seine eigenen Kleider, sein eigenes Kleid. Das Kleid der Gerechtigkeit. Den Kopfbund des Heils, auf dem heilig dem Herrn zu lesen ist. Auf diesem Kopfbund, den der Hohepriester tragen musste, wenn er ins Heiligtum reinging, stand heilig dem Herrn. Und das bringt mich zu der dritten Wahrheit. Wir dürfen Gott anbeten, weil er uns mit der Gerechtigkeit Jesu bekleidet hat. Wenn wir mit Sünden bekleidet zum Kreuz kommen, verlassen wir das Kreuz mit dem Mantel der Gerechtigkeit. Und so dürfen wir mit allen Gottes Kindern die Worte des Propheten Jesajas aus Jesaja 61 anbetend ausrufen. Freuen, ja freuen will ich mich in dem Herrn, jubeln soll meine Seele in meinem Gott. Das ist Anbetung. Wenn wir uns freuen in unserem Gott, das ist Anbetung. Warum können wir das? Denn er hat mich bekleidet mit Kleidern des Heils, den Mantel der Gerechtigkeit mir umgetan. Luther nannte diese geschenkte Gerechtigkeit eine fremde Gerechtigkeit. Und damit wollte er sagen, diese Gerechtigkeit, die kommt nicht aus uns. Sie ist unserem natürlichen alten Menschen total fremd. Es ist allein die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, mit der wir bekleidet werden. Er beschreibt das so, das ist das Geheimnis des Reichtums der göttlichen Gnade für die Sünder. Denn durch einen wunderbaren Tausch sind unsere Sünden jetzt nicht mehr unsere, sondern Christi Sünden. Und Christi Gerechtigkeit ist nicht mehr nur Christi, sondern unsere Gerechtigkeit. Und diese absolute, heilige Gerechtigkeit wird uns geschenkt in dem Augenblick, wenn wir zu Jesus Christus kommen, wenn wir Gottes Kinder werden. Und deshalb ist ein Gläubiger viel mehr als nur ein begnadeter Sünder. Wir sind Heilige, die bekleidet wurden mit dem feinsten Gewand des Himmels, mit Gottes Gerechtigkeit. Wir sind Priester und Gott will, dass wir ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und weil das so ist, müssen wir keine Angst haben, sondern dürfen wissen, Gott lässt uns nicht los. Wir haben dieses hochzeitliche Gewand, dieses Kleid und wir dürfen uns Gott nahen mit Freimütigkeit. Wir können vor dem dreimal heiligen Gott treten und wir können ihn anbeten und uns seiner Heiligkeit, seiner Göttlichkeit erfreuen. Unser Leben, so schreibt das der Apostel Paulus in Kolosser 3, Vers 3, ist schließlich verborgen mit Christus in Gott. Und Gott kann nicht seinen Sohn anschauen, ohne dass große Freude sein Angesicht und sein Herz erfüllt. Dies ist mein lieber Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen, klang es aus dem Mund Gottes vor 2000 Jahren. Und so ist das auch heute. Wenn Gott uns anschaut, sieht er zunächst Jesus, weil wir sind für immer eingetaucht, eingebunden in seinen Sohn. Unser Leben ist verborgen mit dem Christus. Oder wie Paulus das sagt in Galater 3, Vers 27, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Weil Gottes Kinder dieses neue Kleid der Gerechtigkeit bekommen haben, können sie vor Gott als Priester, als Priesterinnen treten und Gott anbeten. Sicherlich, Gott weiß auch von unseren Schwachheiten und Sünden, die in unserem Leben sind. Aber was er vor allem und zuerst sieht, ist die Schönheit seines Sohnes, die uns umhüllt. Und wenn der Widersacher auch grässlich spottet und uns immer wieder anklagt, dann tritt Jesus, unser großer Hohepriester, für uns ein. Und er sagt, ich verbiete dir das Wort, Satan. Du hast kein Recht, diese anzuklagen. Das sind meine Freunde. Das sind meine Brüder. Das sind meine Priester. Das sind meine Erlösten. Sie sind auserwählt vor Grundlegung der Welt und gerettet, so wie man ein brennendes Holzscheit aus dem Feuer reißt. Ich habe ihnen meine eigenen Kleider gegeben, damit sie passend angezogen sind. Deshalb, liebe Geschwister, dürfen wir uns Gott nahen. Wir tun das jeden Sonntag hier gemeinschaftlich. Wir dürfen uns Gott nahen und ihn anbeten, auch wenn wir noch nicht vollkommen sind. Denn unsere Sünden wurden getilgt. Unser altes, dreckiges Sündenkleid hat Jesus uns ausgezogen und uns mit seiner Gerechtigkeit bekleidet. Wir können letztlich unseren Gott nur in unserer neuen Identität in würdiger Weise anbeten. Und das Wort Gottes fordert uns auf, zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes zu treten. Denn Jesus ist auf unserer Seite. Gott mit uns. Immanuel. Wir können in das Allerheiligste des Himmels hineingehen, denn das Blut Jesu hat uns reingewaschen und uns den Weg geöffnet. Dies ist der neue, der lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus für uns durch seinen Tod eröffnet hat. Das ist der Weg des Evangeliums. Lass uns also jetzt noch mit einigen Liedern unseren dreieinigen Gott anbeten, uns an ihm erfreuen und dann auch das Mahl des Herrn feiern, in Erinnerung an das große Geschenk unserer Erlösung. Vater, ich komme jetzt zu dir.